Willkommen, Charles Brauer. Das Erste, worüber wir jetzt reden könnten, wäre der Tatort.
Ja.
Das tun wir aber noch nicht.
Sehr gut.
Ich glaube, Sie sind auch nicht so ein Freund, darüber zu reden, habe ich gelesen, über den Tatort.
Nö, ich kann da gut drüber reden. Also über unseren sowieso, ja. Nur nicht über allgemein, weil ich gar nicht so viel gucke.
Trotzdem reden wir ganz kurz über den Tatort.
Klar.
Denn Sie haben ja Musik gemacht im Tatort.
Ja.
Warum eigentlich?
Na, das ist entstanden. Das ist entstanden, weil wir sehr schnell festgestellt haben, der Manfred und ich, dass wir beide aus derselben Ecke, was die Musik betrifft, kommen, also Jazz-Freaks sozusagen sind. Und was ja viele hier nicht wussten oder nicht, immer noch nicht wissen, Manfred war ja in der DDR, zumindest die Hälfte seines Berufslebens war Musik. Also er war ja ein Jazz-Sänger. Und hat auf Tourneen gemacht und das war ihm sehr wichtig. Das war ihm fast beinahe noch wichtiger als die Schauspielerei. Und wir haben natürlich in unseren Wartezeiten im Wohnwagen oft ein Lied geträllert oder sagte, ach, das kennst du auch und das kenne ich auch und so. Da haben wir festgestellt, also es hat sich bei uns sehr schnell ergeben.
Was für Instrumente spielen Sie denn, Charles Brauer?
Ich spiele ganz schlecht Klavier. Und so als Kind habe ich damit angefangen und so. Naja, und dann hat sich das irgendwie so ergeben irgendwann. Wir haben sogar mal den Vorschlag gemacht, ob wir nicht innerhalb der Tatortgeschichte in der Polizeikapelle sozusagen einen Job hätten. Und das fand aber die NDR-Redaktion bescheuert. Und dann haben wir gesagt, naja gut, dann ist es eben nicht und so. Und dann hat sich das aber dann später durch unsere Trällerei, die wir so privat für uns gemacht haben, kam dann die Redakteurin drauf und sagte, warum nutzen wir denn das nicht? Und dann, man darf ja nicht vergessen, das war ja mal höchstens eine Minute, also so ein Petitess eigentlich nur. Und
aber heute viele, unvorstellbar.
Die Leute mochten oder? Das wahnsinnig gerne. Mhm. Es wurde behauptet, es gäbe noch mehr Zuschauer sogar da. Ich habe darauf gewartet zum Teil. Und es gab natürlich dann immer Autoren, die sagten, ja, hier passt dann überhaupt kein Song rein und so. Aber mittlerweile waren wir natürlich doch erfolgreich genug, da wir sagen, nun lass uns da mal unsere Sorge sein, wir tun deinem Skript schon nichts Böses an und bringen das an der richtigen Stelle unter.
Wir reden über Musik, weil ich Ihnen was mitgebracht habe und ich bin nicht sicher, ob ich mich richtig erinnere. Welche Instrumente haben Sie im Tatort gespielt?
Mundharmonika.
Genau. Und sowas habe ich Ihnen mitgebracht. Und ich garantiere Ihnen, die hat noch niemand bespielt. Da ist kein fremder Sabba dran.
Mhm.
Und Sie ahnen jetzt, was
auf Sie zukommt. Ja, und jetzt erzähle ich Ihnen, jetzt oute ich mich. Jetzt oute ich mich. Ich kann überhaupt nicht Mundharmonika spielen. Weil das, was da gespielt wurde, Sie wissen vielleicht nicht, man muss ja die Musik vorher aufnehmen. Also ein sogenanntes Playback erstellen, was dann in der Szene abgespielt wird und man spielt dann sozusagen, Manfred tat so, als würde er am Keyboard, natürlich nicht, das war ein Pianist von Klaus Doldinger, also von der Jazztruppe. Und Mainz ist einer der großen englischen Virtuosen, der in Deutschland lebt, Mr. Baker, der das gespielt hat. Nicht übrigens aus so einem kleinen Ding, sondern das war schon etwas komplizierter. Und ich musste das, aber das gehört ja zur Schauspielerei, dass man das dann so verkauft, dass man, ich kenne Freunde von mir, die gesagt haben, sag mal, ist ja toll, wie du das.
Das heißt, wenn ich Sie jetzt bitte darauf zu spielen, dann machen Sie nur eine Atemübung, oder wie?
Dann mache ich nur eine Atemübung.
Machen Sie mal eine Atemübung.
Ich habe aber.
Immerhin, ne?
Tricky.
Wir dürfen das mitnehmen und zu Hause weiter üben.
Das ist sehr nett, vielen Dank.
Jetzt noch mal eine Klammer um den Tatort. Sind Sie eigentlich zufällig Schauspieler geworden oder wollten Sie das als kleiner Junge, nachdem Sie gefragt worden sind?
Man hat mich mit 11 gefragt, mich auf der Straße angesprochen, weil ein Regisseur Kinder suchte für seinen Film. Und ja, das hat sich dann so ergeben, dass ich, also es ist eine längere Geschichte, aber gut, also ich mach's kurz. Ich kriegte also die Hauptrolle in diesem Film. Wissen Sie, heutzutage wird ein Fernsehfilm in 20 Tagen gedreht, ein Spielfilm auch in Deutschland vielleicht mit 35 Tagen Drehtage, also nicht die Nachbereitung, sondern wirkliche Drehtage. Ich hatte als Kind bei diesem Film 72 Drehtage. Also DEFA war ja die erste Kinoproduktion der sowjetisch besetzten Zone, so hieß das ja damals. Und hab dann sogar einen Zweijahresvertrag gehabt. Also was meine bis 48, bis zur Währungsreform war das Geld ja nichts wert. Ne? Das muss man ja auch sagen.
Was haben Sie denn bekommen pro Drehtag? Wissen Sie das noch?
Natürlich weiß ich das noch. Sie werden sich wundern. Ich besitze den Vertrag noch. Das waren zweieinhalb Seiten. Und ich kriegte 1500 Mark für die ganze Zeit. Zu der Zeit kostete ein Pfund Butter auf dem schwarzen Markt 800 Mark und eine Zigarette kostete 5. Alles andere war ja auf Lebensmittelkarten. Aber ich kriegte dann, weil ich sozusagen als Künstler lief, meine Eltern hatten die mieseste Lebensmittelkarte, ich hatte die beste. Weil in der sowjetischen Sektor, wo wir erst wohnten, kriegten Künstler und Schwerarbeiter die Lebensmittelkarte ein. Davon, das war natürlich nicht so schlecht. Bis ich 15 war, habe ich nicht dran gedacht, dass das ein Beruf wird. Als ich 15, 16 war, das könnte ein Beruf werden, obwohl ich die ganze Zeit Theater gespielt habe, als Kind oder so, und habe dann auch ein paar Filme gemacht. Aber das war natürlich wunderbar, also als Prägung und ich mit tollen Leuten zusammen gewesen bin, das war für mich eine wichtige
Geschichte. Was haben denn die Eltern gesagt, die plötzlich so einen kleinen, in Anführungsstrichen, Schauspieler in der Familie hatten?
Die mochten das gerne. Also mein Vater hat bis zur Nazi-Zeit sein Geld verdient als Schlagzeuger. Innerhalb der Nazi-Zeit durfte er dann nicht spielen, aus vielerlei Gründen. Und durfte allerdings 6 Jahre Soldat sein. Und der hatte immer ein Faible für diese Art von Branche, sage ich mal. Mhm. Und meine Mutter fand das auch toll. Und sie haben mich halt auch unterstützt. Und fand das natürlich, war ja spannend, ist ja klar. Ich habe, abgesehen davon, dass ich auch ein bisschen Geld verdient habe, es war nicht so unwichtig damals.
Was Sie Ihren Eltern gegeben haben?
Na klar.
Blieb was übrig für Sie als Junge? Konnten Sie was behalten?
Ja, ich konnte mir zum Beispiel antiquarischen Karl May kaufen. Weil ich habe alle Karl Mays gelesen und gesammelt. Und dann habe ich sie irgendwann alle wieder verkauft für irgendeine Lederjacke. Für eine, nicht Leder, sondern Kunstlederjacke.
Schick?
Ja, das war.
Sie haben Ihren Vater angesprochen. Ihr Vater war 6 Jahre im Krieg und wenn ich richtig gelesen habe, haben Sie ihn nur 2-mal gesehen.
Richtig.
Was macht das mit einem Verhältnis zwischen Sohn und Vater, wenn der 2-mal in 6 Jahren nur da ist?
Ja, das macht, in unserem Fall hat es gemacht, dass das Verhältnis zu meiner Mutter ein sehr enges wurde. Also ich war 4 Jahre, als der Krieg ausbrach. Und mein Vater war vom ersten Tag an weg, sozusagen. Und wir sind 1943 2 Jahre nach Sachsen, in die Nähe Erzgebirge, da evakuiert, nannte man das damals. Und viele Frauen dieser Zeit sind ja sozusagen durch dieses Alleinsein auch emanzipiert. Sie bauten ja sozusagen alles neu für sich und dem Jungen oder was weiß ich. Und viele Väter kamen ja zurück und das funktionierte dann nicht mehr. Meine Eltern haben sich auch scheiden lassen in den 15 Jahren. Es kam dann noch ein Bruder von mir auf die Welt, 14 Jahre jünger als ich. Und das Verhältnis zwischen meinem Vater und mir war eigentlich bis zu seinem Tod immer ein kompliziertes und schwieriges. Ich bin froh darüber, dass ich mit meinem Vater in den letzten 2 Jahren noch ein paar gute Gespräche hatte, denn wir hatten teilweise auch Jahre der absoluten Funkstille, besonders nach der Scheidung von meiner Mutter.
Würden Sie denn sagen, wenn man sich Ihre Kindheit vorstellt, das war ja eine Kindheit im Krieg.
Ja.
Hat das Einfluss auf Ihr restliches Leben gehabt?
Na klar.
In welcher Form?
Naja, also erstmal das, was Krieg heißt und was du als Kind erlebst, ob du in den, eine schreckliche Erinnerung für mich, ich wollte nie in den Keller bei uns im Haus. Ich muss fürchterlich geschrien haben, hat mir meine Mutter später erzählt, ich habe das natürlich vergessen. Aber diese Prägungen führten aber dann dazu, dass ich nach dem Krieg, und das hat dann wieder damit zu tun, dass ich so viel mit Erwachsenen zu tun hatte. Also als ich 15 oder 16 war, hat mir ein Schauspieler, der mich mochte, mit dem ich im Theater arbeitete, mir ein Buch in die Hand gedrückt, das hieß Der SS-Staat. Das war Professor Eugen Kogon, der das Buch damals rausgegeben hat. Und der sagte, wenn du irgendwas mal genau wissen willst, was da passiert ist in dieser Zeit, dann lies das mal. Und mich hat Geschichte, vielleicht hat das aber damit zu tun, Geschichte sowieso immer interessiert. Das war eins meiner Lieblingsfächer in der Schule. Und das sind natürlich, die Nazizeit ist eine Sache, die du nie vergisst und natürlich auch dafür etwas tust, dass so etwas nie wieder passiert, dich also auch politisch engagierst und so weiter. Ne?
Welchen Wesenszug haben Sie denn heute, wo Sie sagen würden, ich bin dieser Charles Brauer, weil ich als Junge Krieg erlebt habe? Gibt es da was?
Ja, ich glaube schon, dass die Prägungen, die es damals gegeben hatte, also wenn es eine friedliche Zeit gewesen wäre und man hätte, was weiß ich, ganz normal in einer Großstadt groß geworden, es wäre diese Zeit der Nazis nicht gewesen, wäre ich sicher ein anderer. Das glaube ich ganz bestimmt. Also ich glaube sowieso, dass Kinderzeit bis zum dritten, vierten Lebensjahr wahnsinnig wichtig ist für das, was du erlebst und siehst und so. Ich bin natürlich ein Großstadtjunge. Ich erzähle das immer meinen Enkeln. Ja? Wir haben in der Friedrichstraße gewohnt, wo man normalerweise gab es da kaum Wohnungen. Wir wohnten auf dem zweiten Hof hinten in einer Wohnung. Da gab es nur, wie auch heute, Presseagenturen und Fotoagenturen und Verlage und so weiter. Und ich bin mit 5, 6 habe ich mein Täschchen gehabt, bin an die Ecke, da stand ein Schupo, der mich schon kannte und sagte, ja, jetzt kannst du rüberkommen. Dann bin ich die 5 Meter zur U-Bahn, bin in die U-Bahn runter, bin bis rausgefahren zum Olympiastadion, habe 2 Groschen gehabt, habe die reingeschmissen in den Münzfernsprecher, habe meine Mutter angehört und sage, ich bin angekommen, weil von der U-Bahn bis zum Olympiastadion war keine Straße mehr. Und dann habe ich den ganzen Tag im Olympiastadion. Meine Mutter kam manchmal am Nachmittag und holte mich ab oder ich fuhr abends wieder allein nach Hause. Unvorstellbar heute.
Ja.
Sowohl von den Eltern aus, sie wissen alle, wie sie ihre Kinder zur Schule transportieren oder zum Fußball oder ich weiß nicht wohin. Und ich sehe das ja auch bei meinen Kindern, was die mit ihren Kindern machen. Also wo ich auch mal denke, mein Gott, irgendwann wird sie doch mal alleine mit dem Bus fahren können in Berlin. Ja, aber die Ängste sind natürlich riesig. Also ja. Und das kannte ich alles nicht. Ich bin zum damaligen Belle Alliance Platz, das ist jetzt der hässliche Mehringplatz in Berlin, das war mein Sandkasten. Da bin ich aber alleine hingegangen. Da hat keiner geguckt, ob da auf mich einer aufpasst oder so. Bis zu meinem 8. Lebensjahr und dann war natürlich Schule und so. Ne? Und dann waren wir ja 2 Jahre in Sachsen. Das war ziemlich schrecklich, für meine Mutter besonders. Nicht? Kleines Dorf. Entsetzlich. Für mich war es toll, als die Kinder mich dann irgendwann akzeptiert hatten. Die haben mich aber akzeptiert, weil mein Vater hat im ersten Urlaub mir so einen Revolver mitgebracht, so einen Spielrevolver, so einen Colt. So
hat der Vater aus dem Urlaub mitgebracht?
Aus dem Urlaub, das war irgendwie so ein Spielzeugding, das habe ich nie vergessen. Und das Ding hatte ich und da war ich natürlich bei den Jungs im Dorf. Also das war schon super. Ne?
Old Shatterhand.
Oh, das war klasse. Also darf auch mal mit uns spielen so und so. Also kamen die Sachsen, kamen auf mich zu und so und sagten, also, weil ich musste ja akzeptiert werden, war ja klar, ne? Irgendwie. Und das funktionierte dann sehr gut. Ich habe mich da 2 Jahre sehr wohl gefühlt. Aber für meine Mutter war es furchtbar. Wir hatten ein Zimmerchen und das war alles entsetzlich.
Wir schreiben das Jahr 1956 und einige von denen, die hier im Publikum sitzen oder die Sendung hören, werden sich erinnern, 1956, Fernsehen, die Schölermanns. Mhm. Man muss sich das ganz anders vorstellen. Das war ja nicht Fernsehen so wie heute. Das war gefilmte Bühne. Und was haben Sie gemacht?
Vor allem war es live.
Ja.
Sie wissen, was live ist. Also live, ja, also im Lockstedt draußen gab es ein Studio, da war die Wohnung aufgestellt. Und alle 14 Tage war eine Sendung Und die dauerte eine halbe Stunde, was ihr das heute vorstellt. Für eine Halbstundensendung stehst du vielleicht noch 4-5 Tage im Studio, höchstens. Wir haben eine Woche volle Pulle wie ein Theaterstück probiert. Dann gab es heiße Proben, nannte sich das, also mit den Kameras. Und dann wurde das sozusagen gesendet nach der Tagesschau. Ich glaube, zwischendurch gab es noch mal, können Sie sich vielleicht erinnern, Clemens Wilmenroth, den Koch. Und der war manchmal so 5 Minuten vor uns. Und dann war die Spannung natürlich. Und dann war, wenn was passierte, passierte es. Also wenn etwas unvorhergesehen ist, was auch passiert ist, wenn der Karton, in dem irgendein Kleidungsstück drin sein sollte, die Requisite vergessen hatte, da was reinzutun. Und man machte den Karton auf und ups, und dann blieb man unter der Kamera und dann wurde schnell gewuschelt und gemacht. Und also das war alles, also das, was es noch gibt, sind Filmaufnahmen, wenn diese Familie in Ferien war. Also wir waren ja manchmal, glaube ich, mal in Worpswede und dann an der Ostsee und so. Und das war dann, das gibt es noch, das Material, das habe ich auch noch. Aber Studio, nichts, weil es gab zu der Zeit noch keine Aufzeichnungsmöglichkeit. Ampex war noch nicht erfunden.
Wir reden viel über Fernsehen, aber eigentlich sind Sie doch ein Theatermann, oder?
Ja.
Sind Sie lieber Theatermann oder sind Sie Fernsehmann?
Ich mache beides wahnsinnig gern. Übrigens eine Frage von Journalisten, was machen Sie lieber? Aber das kann ich eigentlich nicht beantworten. Es ist so etwas anderes, auf einer Bühne zu stehen und etwas zu spielen, was man ja 6 Wochen oder 8 Wochen oder 3 Monate probiert hat, und einen Raum zu bespielen und für Sie zu spielen, dass Sie auch mich verstehen da hinten, jetzt ohne das Ding da. Und für das kleine schwarze Kästchen etwas zu spielen, ist ja was vollkommen anderes. Mhm. Mhm. Und das ist aber eine wunderbare Sache. Es macht einen Riesenspaß. Und das ist,
für das Kästchen.
Für das Kästchen ist das, weil du musst, wenn du da stehst, ist es anders, als wenn du da stehst. Weil der Kameramann hat es ja so eingerichtet und das Licht ist entsprechend. Und da habe ich viel gelernt vom Krug. Krug ist einer der ein ganz wunderbarer Filmschauspieler gewesen. Und ich habe sehr viel gelernt von Manfred, als wir uns kennenlernten. Also das war ganz toll.
Dazu kommen wir noch, wie Sie sich kennengelernt haben. Ich würde gerne noch mal bei dem Theater bleiben, denn 20 Jahre waren Sie am Deutschen Schauspielhaus.
Richtig, ja.
Hatten Sie so einen Charakter, von dem man sagte, das muss der Brauer spielen? Ich würde Sie zum Beispiel immer als englischen Lord besetzen.
Jetzt.
Ich weiß nicht, wie Sie damals...
Ja, aber... Also damals höchstens als jungen Lord. Aber das, ja, ich habe natürlich damals... Klar, spielst als junger Kerl spielst du quer durch den Garten. Und natürlich spielst du auch nicht alles das, was du gerne spielen würdest, wenn du an so einem Haus beginnst. Also ich hatte vorher... Sie erinnern sich vielleicht, dass... Ernst-Deutsch-Theater hieß ja früher das Junge Theater und war im British Center beheimatet, weil die Engländer hatten ja in ihren British Centern überall, gab es immer ein Theater. Ich habe in Berlin auch im British Center mal gespielt. Und insofern schließt sich der Kreis, weil ich jetzt ja wieder sozusagen mit dem Ernst-Deutsch-Theater quasi, wenn Sie so wollen, aufhören. Und ich hatte ein paar Sachen da gespielt, aber ans Schauspielhaus bin ich gekommen, weil der damalige Schauspieldirektor machte auch Filme, und ich habe einen Film gemacht und er sagte, Mensch, du musst bei uns vorsprechen. Das ist dann eine Geschichte geworden, wo ich dann Gustav Gründgens kennenlernte, also ihm vorsprach. Das hat aber geklappt und ich wurde engagiert, und natürlich bist du am Anfang erstmal erschlagen von den Leuten, die um dich herum sind. Das war ja ein tolles Ensemble, was natürlich wunderbar war, aber ich viel gelernt habe. Und dann fing natürlich, als ich an das Theater ging, gab es ja schon Familie Schölermann. Und das war natürlich dann ein Problem, weil ich wurde an das Theater engagiert, was natürlich ein Herzenswunsch von mir auch wurde. Aber was machte nun das Fernsehen? Die mussten sich nach mir richten. Das heißt, ich ging ins Praktikum fürs Fernsehen, also irgendwo nach Westdeutschland, weil ich, glaube ich, Automechaniker war oder irgend sowas. Und wobei ich wusste, dass Gründgens, der gerne Fernsehen guckte, das ist eine reizende Sendung, und wenn die wussten, ich habe in der Zeit garantiert keine Vorstellung und habe auch Zeit für die Proben, also für die Vorbereitung, dann haben sie mich eingebaut. Dann war ich dann plötzlich zu Besuch oder so. Deswegen habe ich nicht alle Sendungen gemacht. Wir haben ja, glaube ich, 111 Sendungen wurden, glaube ich, gesendet. Und ich habe, glaube ich, in nur 75 mitgespielt oder so.
Das heißt, das Theater ging vor für Sie?
Wenn ja, naja, der Vertrag, den ich da hatte, das war, man hat halt ja erstmal einen Zwei-Jahres-Vertrag, dann wurde das immer verlängert. Mhm. Und ich wäre beinahe weggegangen, weil ich gastiert habe in Köln. Und dann kam dieser Intendant, der in Köln war, wurde aber Nachfolger von Röntgens. Das sind so die kleinen Glückssachen, die einem dann so passieren in dem Beruf, weil dieser Intendant, Professor Schuh, unbedingt wollte, dass ich natürlich bleibe. Und es gab auch plötzlich mehr Geld und so. Alles gut.
Mhm. Machen wir mal einen Zeitsprung. Wie haben Sie Manfred Krug kennengelernt?
In der Kantine vom Studio Hamburg, weil Manfred, der ja schon zwei Tatorte gemacht hatte, so im Sinne von Lonesome Wolf sozusagen, alles alleine zu machen. Und das ist sehr schwer für Drehbuchautoren. Weil deswegen sind es ja auch immer zwei, damit die Informationen sozusagen fürs Publikum klar gemacht werden können durch die Gespräche mit den beiden Kommissaren.
Ich erinnere mich, Sie waren immer ein bisschen, standen mehr auf dem Schlauch, oder?
Ja, nicht unbedingt. Er war immer so ein bisschen hart an der Legalität und ich war immer derjenige, der ihn ein bisschen zurückhielt. Auf dem Schlauch heißt ja ein bisschen doof, oder so?
Naja, Brocki hat es nicht immer gleich gecheckt, oder?
Nee, das würde ich nicht so sehen.
Dann verwechsle ich den Tatort.
Ja, nee, klar. Also, na klar hat man manchmal gesagt, was meinst du denn jetzt? Oder so, weil er irgendwie vorpreschte, aber auch er hat sich vertan und so. Nein, nein.
Und wir waren in der Kantine.
Ja, und er kannte mich nicht, als man ihn gefragt hat, also sie würden gerne einen zweiten Mann dazu holen. Und er fand das okay. Ich kannte ihn. Ich bin sehr viel in Ost-Berlin gewesen, habe da Theater geguckt, in der Zeit, als man das noch gut konnte. Und ich wusste natürlich, was er für ein Schauspieler war. Und er war ja schon eine ganze Weile auch im Westen, seit 77. Wir haben uns kennengelernt 84, 85 oder so. Und dann hat man uns zusammengebracht, haben gesagt, wir müssen uns dann mal treffen. Und das fand in der Kantine vom Studio Hamburg statt. Und sein großes, dickes Patschhändchen gedrückt. Und ja, und dann arbeitet man erstmal zusammen, wie man als Schauspieler miteinander arbeitet. Mhm. Mit dem Respekt und natürlich mit dem, wie ist denn der und wie arbeitet der? Und dann hat sich aber sehr schnell herausgestellt, dass Manfred natürlich merkte, dass er da einen Partner hat, mit dem er was anfangen kann. Und dann kam dazu, in der Zeit starb meine damalige Lebensgefährtin beim allerersten Tatort. Und da war Manfred also unglaublich toll, was mit mir umzugehen. Er war ja ein unglaublich zärtlicher Mann, was man ja gar nicht glaubte. Erstmal war er ja immer so bullig und so. Er war ja eine zarte Seele. Ne? Also Manfred hatte ja ein sehr großes Herz und war sehr zärtlich. Und das war eine ganz tolle Geschichte und das hat uns natürlich sehr eng zusammengebracht. Und dadurch, dass wir sehr schnell, sage ich jetzt mal so, erfolgreich waren.
Man hat den Eindruck gehabt, wenn man die Sendung gesehen hat, die hatten bestimmt viel Spaß beim Drehen.
Das hatten wir ja. Ja, das hatten wir. Das hatten wir, weil, also was ich gar nicht so gut konnte, war, Manfred hatte eine große Begabung, was Drehbuchlesen betraf. Der hatte seinen dicken Finger sehr schnell auf den wunden Stellen eines Buchs. Weil man hat, es ist kein Geheimnis, das sagt Ihnen jeder Schauspieler, es gibt ganz selten, auch beim Tatort, ein Manuskript, was man bekommt und sagt, boah, das ist ja toll. Also das ist ja fantastisch, die Figuren und die Dinge und so. Also es ist immer irgendwo, sagt man, oh Gott, das ist furchtbar geschrieben oder so. Also hat man immer gesessen und hat zusammen mit dem Redakteur oder mit dem Regisseur gesessen und hat geändert, nicht um die eigenen Sachen zu verbessern, sondern um das Ganze besser zu machen. Also wir haben uns sehr schnell gut verstanden.
Seien Sie mal mutig, wer ist denn heutzutage Ihr Lieblingskommissar?
Das ist eine gemeine Frage. Mhm. Das ist eine gemeine Frage, weil ich erstens nicht so furchtbar viel gucke und Sie werden sich wundern. Ich gucke nach wie vor die alten Herren aus München ganz gerne, weil ich finde, die haben noch relativ gute Kriminalstories und ich sehe auch ganz gerne die Kölner. Reicht Ihnen das? Oder wollen Sie jetzt von mir über die Münsteraner was wissen?
Deshalb habe ich so lange gewartet.
Ja, ja, ich habe es mir schon gedacht. Der Unterhaltungswert ist ja ein großer, gar keine Frage. Und der Liefers und der Prahl sind wunderbare Schauspieler, gar keine Frage. Ich kann damit nicht so furchtbar viel anfangen, weil ich sitze davor und denke, ja, also mit Tatort und so. Ich weiß auch nicht, was ein Pathologe da nur unbedingt zu suchen hat bei einem Krimi-Duo. Also ich finde das immer etwas sehr krampfig. Aber der Unterhaltungswert ist ganz offensichtlich ein großer. Das beschreibt ja die Quote.
Hatten Brocki und Stöver eigentlich Ehefrauen?
Nee, das war ja ein Riesending.
Nein, ich frage das deshalb, weil...
Nein, Ehefrauen hatten wir überhaupt nicht.
Hatten Sie überhaupt Frauen?
Wir hatten nur manchmal Freundinnen oder so. Und er hatte mal, bis hin zu einer super Pointe, weil er bei mir übernachtete, weil er seine Wohnung ja ausgebrannt war und länger blieb natürlich bei mir als üblich und er mir auf den Keks ging, also in der Rolle. Und irgendwann war dann auch mal eine junge Dame da und da hat er dann, das war so Sachen, die machte ja Manfred oder machten wir, so spontane, die Sachen, die sozusagen am Drehtag passierten. Du glaubst wohl, weil ich 25 Tatorte gemacht habe, dass ich nie eine Frau, also so eine Andeutung kam da plötzlich. Kam unglaublich beim Publikum an natürlich. Aber nein, Freundinnen hatten wir manchmal, spielten aber immer eigentlich keine Rolle.
Weil wenn man sich die derzeitigen Kommissare anguckt, sind die entweder depressiv, melancholisch, beziehungsunfähig. Also warum gibt es eigentlich keinen Kommissar, der abends nach Hause kommt und sagt, Schatz, ich gehe noch einkaufen?
Ja, das stimmt, ja, stimmt, weiß auch nicht. Aber das müssen Sie die Redaktionen fragen, ich habe keine Ahnung. Vielleicht, weil die Männer vielleicht für die Damen in den Zuschauern solo sein sollen. Man vielleicht lieber einen Zugang hat.
Davon haben Sie geträumt, ne?
Nö, ich hab damit nie ein Problem. Also, nee, aber ich weiß nicht, ich habe keine Ahnung. Mhm. Naja, ich meine, du musst natürlich den Strang dann auch ein bisschen erzählen. Und das nimmt natürlich Zeit weg. Und nimmt natürlich Zeit weg für die Aufklärung des Falls oder das Verhältnis der beiden Kommissare. Es sind ja nun mal nur 90 Minuten. Und ja, wobei ich, was Sie so sagen über die Depressionen, ich sehe das sehr selten, ich höre das, lese das manchmal, aber ich darf Ihnen gar nicht sagen, was ich gerne gucke.
Doch, sagen Sie mal, Sie leben ja in der Schweiz, was gucken Sie denn da?
Ich kriege auch 200 Sender. So ist nicht.
Und also, wer ist bei Ihnen auf Platz 1, 2 und 3 der Fernbedienung?
1, 2, 3 ist Schweiz 1, 2, 3 und dann kommt Deutschland 1, 2 und so weiter und so weiter. Die privaten. So
und was gucken Sie am liebsten?
BBC-Tierfilme.
Und nachmittags.
Und Dokumentationen. Das sind doch abends. In der Arte laufen die auch abends. Manchmal. Arte gucke ich gerne. Ich gucke gerne Dreisat. Ich gucke gerne Spielfilme, am liebsten gehe ich aber ins Kino, also richtig noch und am liebsten unsynchronisiert, weil ich die Schauspieler gerne im Original höre und nicht die deutschen Synchronsprecher.
Sie hören sich selber nicht so gerne?
Ich habe wenig synchronisiert in meinem Leben. Das aber war in der Jugendzeit. Ja. In der Jugendzeit ist das, ich muss da mal was klarstellen. Ich weiß, bei Wikipedia steht, dass ich da auch, das ist ein wunderbarer Zustupf an Geld, den man nebenbei verdient. Und wenn du jung bist, dann probierst du am Theater hier in Hamburg bis um 3 Uhr und am Nachmittag fährst du noch 2 Stunden ins Studio und synchronisierst irgendwas und dann gibt es noch ein extra Geld und abends hast du Vorstellung. Wenn du 25 bist, machst du das alles locker.
Klingt so easy. Ist das so einfach zu synchronisieren? Ja.
Mir ist es sehr leicht gefallen. Ja. Das ist eine sportive Geschichte. Also,
welchen Typ hätten Sie
denn? Das ist eine musikalische Geschichte, dass du genau siehst, was der Kollege da oben, und es muss natürlich, neben dir steht ja jemand, der dann sagt, nee, du musst ein bisschen länger, ein bisschen kürzer oder so.
Welchen Mann hätten Sie denn gerne mal synchronisiert?
Überhaupt keinen, gerne. Ich bin da ganz unehrgeizig. Ich weiß, dass es wunderbare Kollegen gibt, die das toll machen und so, aber ich sehe jeweils den ich meine, andere, die Engländer und die Amerikaner sehen nie einen synchronisierten deutschen Schauspieler. Die sehen den mit einem Untertitel. Gut, okay, dann müssen sie sich halt. Aber die sehen mich dann, hören mich in deutscher Sprache. Also gut, wird wenig Filme da drüben gezeigt, aber wie auch immer.
Im vergangenen Jahr, im Oktober, ist Manfred Krug gestorben. Mhm. Haben Sie jemals als Freunde über den Tod gesprochen?
Wir haben ja in den letzten Jahren, Tatort, war das ja immer ein Thema, dass wir uns beide schrecklich auf die Rente freuen. Also sozusagen auch mal ein bisschen den Beruf sozusagen und so, schon wieder ein Toter und so weiter und so. Also das wurde ja thematisiert bei uns. Also haben wir auch die Autoren immer gebeten, das auch drin zu lassen, oder wir haben es dann nochmal untergebracht. Und in den Gesprächen, die wir hatten, ja, wir haben oft darüber gesprochen. Manfred hat ja, wir haben viel über unsere Eltern geredet. Und Manfred hatte ja einen Vater, der ziemlich alt geworden ist. Wobei die Herzschwäche des Vaters sozusagen er ja auch geerbt hatte. Aber das war keine sozusagen philosophischen Gespräche, die wir hatten. Das, was jetzt ist und hier und jetzt, das war eigentlich das viel Entscheidendere.
Als Manfred Krug gestorben ist, ist es ja so, wenn Freunde sterben in der Umgebung, dann kommt man selber ins Grübeln. Wie ist das mit meinem Leben?
Ich bin schwer ins Grübeln gekommen. Wir waren ja sehr eng miteinander, als er 97 einen Schlaganfall hatte. Das war ein fürchterlicher Schock, weil ich natürlich auch für mich dachte, scheiße, siehst du, so schnell geht's, weil wir haben uns 3 Tage vorher noch gesehen. Ne? Mhm. Wir waren dann mitten in Drehbuchbesprechungen und es war furchtbar heiß in Berlin und wir haben zwei Nächte gesessen an einem Skript mit dem Regisseur und so. Und dann haben wir uns verabschiedet. Ich wollte in die Ferien fahren und irgendwann 14 Tage später sollte die Dreherei losgehen. Und dann kriegte ich den Anruf, dass Manfred also im Krankenhaus war. Er hatte ja großes Glück, weil es sofort erkannt wurde und er sehr schnell ins Krankenhaus kam. Und das war ja dann auch seine große Sorge, als ich ihn wieder sah. Manfred war jemand, den man nicht besuchen durfte im Krankenhaus. Er hasste das. Ottilie, seine Frau, war die Einzige, die ihn besuchen durfte. Und Kinder weiß ich nicht mal so sehr. Also Freunde sowieso nicht. Und da war seine große Sorge, ob er, als wir wieder ins Studio gingen, um ein Lied zu singen, dass das noch funktioniert. Wenn das nicht funktionierte, das wäre eine Katastrophe gewesen. Und ich weiß noch, wie selig er war nach dem Tag, dass es plötzlich er die Töne traf, dass es sozusagen genauso leicht ging wie vorher. Mhm. Wenn man ihn gut kannte, merkte man, dass das eine Bein so ein bisschen kompliziert war oder so. Aber das war, um auf die Frage zurückzukommen, das war so ein Schock. Ich dachte, ach, so schnell geht das. Und das hätte ja auch, wenn sie ihn nicht gleich gefunden hätten oder die Ottilie nicht so funktioniert hätte, dann wäre das Leben ein anderes geworden. Oder es hätte auch zum Tod führen können. Mhm. Und natürlich machst du dir darüber dann Gedanken. Ich habe ja das große Glück, meine Mutter ist 101 geworden. Und offenbar habe ich die Gene meiner Mutter, ich habe das große Glück, dass ich relativ gesund bin und keine schwerwiegenden Geschichten gehabt habe. Natürlich, du denkst, mit dem Alter, das mache ich aber schon lange, ist jeden Tag eine Situation, wo du darüber nachdenkst, was jetzt wäre, wenn.
Ja. Sie sollen mal gesagt haben, im Zusammenhang mit dem Tod und mit dem Sterben von Freunden, es ist, wie es ist. Ich finde den Satz relativ gelassen.
Ja, daran sehen Sie, eine gewisse fatalistische Einstellung gibt es bei mir zu Dingen, die passieren. Und das hat wiederum mit Prägungen zu tun. Wenn du 6, 7, 8 Jahre alt bist und du siehst schon Leichen, die ich ja gesehen habe, also in überschwemmten, zertrümmerten Häusern, wo, also nach einem Bombenangriff. Das war ja nun mal so. Und das hat ja nichts mit, dass du da unsensibel reagierst, aber es hat gewisserweise mit einer Fatalisierung zu tun, die einen prägt. Ne? Und Manfred hätte, glaube ich, nichts dagegen gehabt, wenn er das gehört hätte, weil er auch immer der Meinung war, es passiert. Und es ist nun mal so, wie es ist. Es ist auch unausweichlich. Er hat ja die letzten Jahre auch sehr viele Tabletten nehmen müssen. Er war ja ein paar Jahre vor seinem Tod sehr krank, wo wir alle gedacht haben, oh Gott, hoffentlich schafft er das. Das hat er geschafft und es ging auch wunderbar. Und er hat ja noch eine Schallplatte, eine LP, also eine CD geplant, die ja fertig war und so. Ne?
Es ist, wie es ist, Charles Brauer. Haben Sie denn keine Angst davor? Vor dem Tod?
Vor dem Moment des Todes habe ich keine Angst. Und ich sage Ihnen jetzt was, das ist, hat natürlich damit zu tun, dass ich das kann, weil ich Doppelstaatsbürger bin mittlerweile.
Sie haben einen Schweizer Pass.
Ich habe einen Schweizer Pass und ich bin Mitglied bei Exit. Ich habe mich sehr genau erkundigt und ich weiß auch von einer sehr alten Dame und Freundin von uns, deren Schwester das auch gemacht hat und ich habe sie dann gefragt, sag mal, nur erzähl mir bitte mal, wie läuft das genau ab? Und das fand ich fabelhaft.
Sagen Sie uns kurz, was daran fabelhaft ist.
Also all das, was da so passiert, und wollen Sie den Ablauf beschrieben haben? Wie das
Nein, die interessante Frage, die sich für mich stellt, wann würden Sie, Charles Brauer, sagen, jetzt mache ich das?
Also ich glaube, ich würde das tun, wenn, ja, das ist ja immer der Punkt, kann ich es noch beurteilen, kann ich es noch entscheiden oder so. Aber gut, da gibt es ja meine Frau und es gibt meine Kinder und so, die ja auch einen Einfluss darauf haben. Und es gibt eine Patientenverfügung, die ich nur jedem empfehlen kann zu tun, wie auch immer. Das kann man ja in Deutschland auch, das habe ich aber schon lange, eben sowieso. Und weil ich nicht in die Maschinerie eines Krankenhauses geraten will und am Leben erhalten will, bleiben will, wo ich keinen Sinn mehr drin sehe. Das habe ich ja nun oft genug erlebt. Also mir ist ja nicht nur der Manfred gestorben, mir sind ja noch zwei andere Freunde. Uwe Friedrichsen, schrecklich, wirklich gestorben, schrecklich. Und dann ein anderer Freund noch. Und da gibt es einen bestimmten Punkt, wo ich dann lieber sagen würde, so, ich habe ein wunderbares Leben gehabt. Warum soll ich denn jetzt noch, so sehr hänge ich da nicht mehr dran. Ich werde 82 im Juli.
Aber Sie sind natürlich fit.
Ja, das ist das große Glück, wo ich auch jeden Tag dankbar bin. Und das ist eine wunderbare Sache.
Sie sind so fit, dass Sie noch lesen, arbeiten, Sie würden sogar noch Schauspielerei auf der Bühne betreiben, das geht alles noch?
Das mache ich im nächsten Frühjahr, ja. Ein Zwei-Personen-Stück, wo ich relativ viel Text in die Birne kriegen muss. Mhm. Aber das sind so Punkte, ich würde nicht mehr, was ja auch Kollegen machen, ich würde nicht mehr mich auf die Bühne stellen mit einem Knopf im Ohr und in der Gasse ist jemand, der aufpasst, wenn ich hänge, spricht er mir den Text ins Ohr. Mhm. Das würde ich nicht mehr machen. Wenn ich das nicht mehr könnte, würde ich weder vor eine Kamera gehen, noch auf die Bühne. Lesen ist noch mal eine andere Sache. Aber andererseits ist es natürlich toll, wenn XYZ dich noch anrufen und sagen, hast du Lust, das und das zu machen? Das ist natürlich super. Und wenn es mir Spaß macht und ich es nicht mehr unter Stress machen muss, was du ja in deiner Jugend machst. Du machst ja in deiner Jugend wahnsinnig viel, weil die Miete bezahlt werden muss oder Kind und was weiß ich, was alles um dich herum ist, was ja Geld kostet. Wenn du es nicht geschafft hast, bis zur Rente sozusagen, naja, ich nenne das mal unabhängig zu sein, dass du nicht musst, wenn du in meinem Alter angewiesen bist, dass das Telefon klingelt, irgendein blöder Produzenten-Heini mit 25 Jahren, die auch nur gesagt haben, haben Sie mal einen Moment Zeit, wir hätten da einen Drehtag für Sie. Das ist entsetzlich. Mhm. Dann ist der Beruf eine Katastrophe.
Wie finden Sie das Wort Ruhestand?
Was Tolles, klar. Ich meine, das hängt ja immer von den Berufen ab.
In Ihrem Sein, in Ihrem Leben.
In meinem Ding gibt es nicht. Den gibt es in dem Fall nicht, dass du sagst, ich höre mit 65 auf, setze mich in den Garten und lese jetzt all die Bücher, zu denen ich nicht gekommen bin. Und ich bin ganz schlechter, meine Frau ist die, nimmt mit den grünen Daumen, ich bin so für die niederen Arbeiten mehr zuständig. Aber
Ihre Frau ist, glaube ich, 12 oder 13 Jahre jünger?
Wie viele? 11, die ist 70 geworden gerade.
Und Sie haben 30-jährigen Hochzeitstag?
Wir haben, ja, er ist informiert. Stimmt, ja, wir sind,
haben Sie
bald 30, wir sind bald 30 Jahre
in verheiratet. Diesem
noch
Jahr,
nicht.
In diesem
Jahr, wir haben 88, nee.
Wir haben 17 und Sie haben 87 geheiratet.
87. Wir haben 88 geheiratet.
Gut, wir werden das checken.
Okay,
sag mal.
Gut,
wir machen einen Faktencheck.
Ja. Okay. Nee. Aber wir sind also schon lange verheiratet.
Lange verheiratet. Gut.
Ja.
Ist Ihre Frau auch ein Antreiber für Sie, nach dem Motto, ich muss auch fit bleiben, weil meine Frau jünger ist?
Nein, überhaupt nicht. Überhaupt nicht. Nein, mein Leloth ist eigentlich diejenige, die mir sagt, oh Gott, musst du die Lesung nur auch noch machen? Ich bin das ja zusammen mit anderen Terminen. Ich fahre nicht mehr für eine Lesung irgendwo hin und fahre dann wieder die 6 Stunden nach Hause. Das mache ich nicht mehr. Solche Sachen mache ich nicht mehr. Ich versuche immer Dinge zu bündeln, bin dann mal 14 Tage weg und so, das geht schon. Und das Schöne ist, dass wir ja am Ernst-Deutsch-Theater zusammenarbeiten. Das ist ja das Agreement, was wir mit dem Theater vereinbaren.
Man muss sagen, Ihre Frau ist Bühnenbildnerin?
Bühnenbildner, ja.
Ja, also Sie spielen praktisch vor der Bühne Ihrer Frau.
Ja, innerhalb der Bühne.
Innerhalb der Bühne, ja.
Ja, ich finde...
Wenn man das aufs Privatleben bezieht, ist das bunt, ne?
Ja, das ist natürlich auch sehr schön, weil wir können natürlich über das Stück, so tauschen wir uns aus.
Ja.
Und wobei ich natürlich... Sie in Ihrem Atelier, was Sie sich dann ausdenkt, ich sitze dann immer staunend vor dem Modell und sage, ach, das, aha, und so, so hast du dir das, aber wenn ich dann, wie komme ich denn vor, sagst du, und so, also das
lassen
ist schon,
Sie uns noch
das
kurz,
eine neue Arbeit.
Lassen
ne?
Sie uns noch kurz über Ihre Kinder reden. Sie haben mit Vita Pohl Zwillinge.
Ja.
Und wenn wir über Kinder reden, müssen wir dazu sagen, jetzt habe ich keine Zahl im Kopf, sagen Sie es mir, die sind auch schon 50 oder über 50, ne?
Die werden in diesem Jahr 50.
Beide. Zwillinge.
Beide, ja. Ja, Tochter ist nur 15 Minuten älter.
Mhm.
Und die werden im Juni, werden die 50, weil der Tochter darf ich gar nicht drauf ansprechen, die hat sich aber schon gegrault, als sie 40 wurde.
Und der Sohn?
Der Sohn, ja, ich nehme an, die werden irgendwas, nehme ich mal an, zusammen noch unternehmen und ich werde es irgendwie erfahren. Meine Tochter ist da sehr zurückhaltend, weil wir immer sagen, na, irgendwas werdet ihr doch wohl machen oder so oder wie oder was. Also Feier oder Party oder wie man das auch mal nennt.
Ihr Sohn wird 50 und Sie sind mit 52 Papa geworden. Was würden Sie Ihrem Sohn sagen, wenn der mit 52 Papa wird?
Nun ist der 50-Jährige, hat ja nun schon 2 Kinder und ich habe ja die ganzen Auf und Abs erlebt, was er so hinter sich gebracht hat. Und ich bin ein sehr viel besserer Vater mit 52 gewesen, als ich mit den Zwillingen war. Es war ja auch die 60er Jahre.
Also, wie alt waren Sie bei den Zwillingen? Klären Sie das nochmal kurz auf.
Wie viel? 32.
32.
Mhm. 32, mhm. Ja. Und wir wollten natürlich alles ganz toll machen, die Witter und ich. Und wir waren anti-autoritär und super und Dings. Und Papa und Mama gab es nicht, es wurden mit den Vornamen.
Was, Witter und Charles?
Meine Tochter sagt nach wie vor Charlie zu mir. Das hat sich gehalten, ja, das ist natürlich alles. Mein jetziger Sohn sagt Papi zu mir.
Ist das schöner?
Der ist 30.
Ist das schöner?
Ach Gott, die Zärtlichkeit ist nach wie vor, ich verstehe mich gut mit meinen Kindern, wir haben ein gutes freundschaftliches Verhältnis ich bin sehr viel entspannter gewesen bei meinem Sohn, den ich mit meiner jetzigen Frau habe. Das hatte aber auch mit ihr zu tun, also sie ist, das hat einfach mit ihr zu tun. Und ich war sehr viel gelassener, nicht dauernd, du hast ja als erste Mal, was ein Kind alles meint, was du falsch machst und was weh tut und dann, nein, um Gottes Willen, da geht und stößt sich und macht und tut und so, das fällt dann alles weg. Das ist dann, es war sehr viel entspannter. Ich war ein viel besserer Papa als damals.
Und wenn Charles
Bauer... Und natürlich der Beruf spielt eine Rolle. Mit 32, wo du noch nicht weißt, wo geht das hin mit der Karriere. Der Druck ist ein ganz anderer, als ich natürlich mit 52. Also wie Manfred dann sagte, ja, manche Leute machen sich ihre Enkel selber. Also das war der erste Satz, den er sagte, als er hörte, dass ich Papa werde. Ja.
Echter Freund, ne?
Ja, echter Freund. Ja. Und das war süß, ja. Naja, Ich war für mich natürlich auch überraschend, wobei wir waren ja nicht verheiratet. Und Lilo zu mir sagte, entscheide dich. Das Kind kriege ich. Du kannst dich entscheiden. Kannst doch. Da ist die Tür. Also so hat sie es nicht gesagt, aber gemeint. Ne? Aber ich bin geblieben und bin sehr glücklich, dass ich geblieben bin.
Das ist ein harter Satz, ne?
Es war ja nicht so einfach. Ich meine, die Scheidung von der Witter, Kinder waren 8, als wir uns haben scheiden lassen, war natürlich viel los, ist ja klar. Und die Kinder haben auch einiges mitgekriegt. Wir haben versucht, sehr viel heil zu lassen und an Verbindungen zwischen uns beiden. Und ich war ja in München, die Hauptzeit dann von ihnen. Ich war ja an den Münchner Kammerspielen. Und das war alles nicht einfach und auch nicht nur gut natürlich, ist ja klar. Mhm. Aber... wir haben es dann doch ganz gut hingekriegt und ich bin sehr zufrieden mit meinem Verhältnis mit den Kindern.
Charles Bauer, Sie leben in der Schweiz seit 30 Jahren und Sie haben vorhin gesagt, eigentlich bin ich ein Großstadtmensch.
Ja.
Was lockt Sie auf die Alm?
Gar keine Alm, außerdem heißt das Alp.
Vielen Dank.
Alm ist Bayern und Österreich. Aber ich war über viele Jahre, vielleicht Theatergänger wissen das noch, mit Lisi Mangold liiert, das war meine Lebensgefährtin, von der ich vorhin erzählte, dass sie starb, als wir den ersten Tatort machten. Sehr gute Schauspielerin, die ja auch in Hamburg große Erfolge hatte. Und als wir aufgehört haben an den Kammerspielen in München, war für mich klar, ich mache kein festes Engagement. Ich bin seit 1984 bin ich nirgends mehr fest gewesen. Und sie hat aber noch Verträge in Hamburg und beim Peilmann in Bochum und so. Und ich sage, was machen wir jetzt? Mhm. Wir wollten nicht in München wohnen bleiben. Hamburg kannte ich ja nur lange und so. Und wir hatten eine kleine Wohnung, aber das war natürlich keine Wohnung für zum Bleiben. Und sie kam aus diesem kleinen Dorf und hatte da ein Haus vom Papa sozusagen quasi steuerlich geschenkt bekommen und so. Und das haben wir dann umgebaut und bewohnt. Sie hat es nur ein halbes Jahr erlebt. Sie ist da gestorben. Aber für mich war es eigentlich eine Lebensentscheidung. Ich kannte natürlich das Dorf gut über all die Jahre. Wir waren 8 Jahre zusammen. Und dadurch bin ich dann dort geblieben. Und meine jetzige Frau, die ja auch Schweizerin ist, die aber in Hamburg und in Deutschland ihre Karriere gemacht hat, die habe ich sozusagen dann dahin geholt, als das Kind auf der Welt war, was natürlich für den Jonas super war. Ne?
Ich stelle mir Sie gerade vor, Charles Bauer in der Schweiz vor einem Haus. Ich sehe Sie da auf der Bank sitzen, um Sie herum so alles sauber, Schweizer Adrett und Sie gucken so in die
Landschaft. Haben Nachbarn. Was
machen Sie da?
Also langweilen tue ich mich eigentlich nie. Also ich bin ein großer Musikhörer, ich bin ein fürchterlich Zeitungsmarder, lese ich Bücher, Literatur, dann beschäftige ich mich natürlich, wenn ich schon was tue, hat das ja auch immer eine Vorbereitung, das machst du dann zu Hause. Wir reisen beide sehr gerne, noch können wir uns das leisten, gesundheitlich und finanziell und so, und insofern... Es gibt eine Menge Sommer und ich gehe gerne in die Berge, das habe ich gelernt. Ich habe immer gedacht, ich bin nicht schwindelfrei, also brauche ich auch gar nicht auf den Berg zu gehen. Habe aber gemerkt, dass das ganz was anderes ist. Das habe ich damals durch Lisi gelernt und seitdem bin ich ein großer Wanderer klettern oder so. Ich wandere gern.
Auf Höhenwegen oder machen Sie auch Höhenmeter?
Ja, auch Höhenmeter. Nee, ich gehe auch schon von sagen wir mal, von, weiß ich, 500 Meter auf 1500 Meter. Das mache ich schon.
Charles Brauer, die Altersbilder haben ein Ritual. Das Ritual heißt Hätte Schmerz und dahinter verbirgt sich das Wort Hätte. Was hätten Sie in Ihrem Leben gern getan, was Sie nicht gemacht haben?
Sprachen gelernt und ein Instrument richtig gelernt.
Welches Instrument?
Klavier. Das hätte ich schon gerne gelernt. Meine Frau lernt seit 3 Jahren für sich als Hobby Cello, weil sie davon immer geträumt hat, das mal zu können. Und jetzt tut sie das. Ich bewundere das maßlos. Jeden Tag ist sie eine halbe Stunde an dem Instrument und macht dann so. Wir haben ein Klavier im Haus. Ich sitze kaum dran, also, weil die Disziplin habe ich halt auch nicht mehr und auch nicht mehr die Finger. Also das ist
schon, geht schon noch, oder?
Ja, die Faulheit natürlich auch ein bisschen. Aber das hätte ich gern.
Die zweite Frage ist, das wird hier noch. Was wollen Sie noch unbedingt machen?
Ich würde gerne noch eine ganze Weile gerne gesund bleiben. Und ich würde gerne noch erleben, dass alle Kinder, die ich habe, weiterhin gesund und in dem Job besonders natürlich der Jüngere, dem es sehr gut geht, der anfängt Karriere zu machen in seinem Beruf. Das möchte ich noch eine Weile erleben. Und ja, also ich kann mich ja wirklich nicht beklagen. Ich habe so viel Glück gehabt in meinem Leben. Ich habe Glück gehabt mit Menschen, die ich getroffen habe. Ich habe, wie auch immer, trotz Scheidungen und wie auch immer, Frauen waren was ganz Wichtiges in meinem Leben. Bestimmend, prägend, trotz der Auseinandersetzungen, trotz der Trennungen. Freunde, ich pflege das sehr. Ich schreibe immer noch per Hand, was eine große Verwunderung immer noch auch selbst bei engsten Freunden auslöst. Also das Leben, was ich jetzt habe, ist eigentlich ziemlich gut. Und ich bin da sehr dankbar dafür. Und wenn ich das noch eine Weile erhalten kann, habe ich nichts dagegen. Und mehr möchte ich eigentlich gar nicht. Ich möchte nicht noch was. Eigentlich nicht. Eigentlich nicht. Noch erleben, dass meine Kinder gesund bleiben und zufrieden sind und glücklich sind. Und ich meine, wenn ich um mich herum gucke, auf die Weltgeschichte gucke, na, dann kannst du ja nur verzweifeln. Da kannst du nur verzweifeln. Und da wäre eine Menge, aber das ist ein anderer Abend. Da können wir lange drüber reden. Also die Verzweiflungen und die Doofheit der Welt und was da um uns herum alles passiert, das ist klar, da ist ein weites Thema. Aber ich habe keine Wünsche.
Das machen wir an einem anderen Abend.
Das machen wir an einem anderen
Charles Brauer, vielen Dank. Es war sehr schön mit Ihnen. Vielen Dank.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.